Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus dem alten Mesopotamien. Es ist eine alte Überlieferung. Sie spricht von einem Ehepaar, das keine Kinder hatte. Ein Ehepaar, das sich aber gerne Kinder wünschte. Nun, sie lebten ihr Leben, sie fielen auch in der Gesellschaft überhaupt nicht auf. Und eines Tages hat die Frau eine seltsame Erscheinung. Sie sieht einen Menschen, aber sie weiß eigentlich von vornherein, das ist eigentlich nicht wirklich ein Mensch. Er hat etwas Furchterregendes in dem Ansehen an sich, was sie daran denken lässt, dass er von einer anderen Welt oder von den Götter, Engelwelten kommt. Sie ist so versteinert und perplex, dass sie nichts sagen kann. Und dieser Mann oder Engel oder was auch immer das ist, er sagt ihr, du wirst einen Sohn bekommen. Und du musst ihn ganz besonders erziehen und du darfst jetzt ganz viele Dinge nicht machen. Also kein Alkohol trinken, nichts Unreines essen und natürlich immer ganz fromm leben. Sie kommt nach Hause und erzählt das ihrem Mann, was sie für eine Erscheinung bekommen hat. Der Mann, der ist natürlich so verwundert, er betet zu seinem Gott und sagt, bitte gib diese Erscheinung doch noch einmal, damit wir fragen können, was wir mit diesem besonderen Kind tun sollen, das uns geboren werden soll. Nun, Gott erhört tatsächlich ihr Gebet und diese Erscheinung, der Engel, kommt noch einmal, aber wieder zu der Frau und der Mann ist nicht dabei. Sie bittet den Engel, er möge doch bitte stehen bleiben und nicht weglaufen. Sie läuft schnell, holt ihren Mann, nun kommen sie beide. Und der Mann fragt, was sollen wir denn machen mit diesem Jungen, der so wundersam angekündigt wird? Und er sagt ihr nun das, was ich schon letztes Mal zu der Frau gesagt habe. Gut, lass uns doch wenigstens noch unserem Gott opfern. Opfere mit uns zusammen dem Gott als Dank dafür, dass wir einen Jungen bekommen. Und für diese Besonderheit, die uns widerfährt. Entschuldigung, ich habe jetzt ganz kurz etwas falsch gesagt. Sie wollen nicht opfern, sondern sie wollen mit ihm essen. Sie laden ihn zum Essen ein. Aber er sagt, ich werde nicht mit euch essen, aber wenn ihr wollt, können wir opfern, gemeinsam opfern. Dann machen sie alles fertig. Jetzt die Frage, wie opfert man jetzt richtig, dass man wirklich gar nichts falsch macht? Damit sich der das nicht nochmal anders überlegt. Wie opfere ich jetzt richtig angesichts dieser besonderen Gabe, die uns gegeben wird? Und er war unterrichtet, der Mann. Er war nicht ein besonders frommer, gehört auch zu keiner Priesterklasse oder dergleichen an. Aber er bringt einen Ziegenbock, schlachtet es, bringt das Brandopfer und bringt dann auch noch Feinmehl und zerstoßene Oliven mit dazu und fügt es als Beigabe dem Opfer bei. Also das geschlachtete Tier, dann die Speisen als Beigabe und so wollen sie gemeinsam opfern. Und dann passiert das eigentlich ganz Großartige. Bevor sie es anzünden schaffen, berührt dieser Mann, diese Erscheinung, dieses Opfer. Es fällt Feuer vom Himmel und verzehrt das ganze Opfer und der Engel fährt im Feuer hoch. Und jetzt sind beide versteinert vor Angst. Wir haben Gott gesehen. Deswegen wollte er mit uns nicht essen. Er ist ja von einer ganz anderen Welt. Wir werden umkommen. Wer Gott sieht, der wird sterben. Aber dann sagt die Frau, nein, hör mal. Wenn Gott uns wirklich töten wollte, dann hätte er unser Opfer nicht angenommen. Er wäre schon vorher gegen uns gegangen. Und er hätte uns auch nicht diese wunderbaren Worte gesagt, dass wir einen Sohn bekommen sollen. Nein, wir werden nicht sterben. Und so kam es. Sie starben nicht, obwohl sie eine Erscheinung Gottes gesehen hatten. Der Sohn wurde geboren und er war wirklich ein Nazireer. Wir kennen den Sohn, alle unter dem Namen, nicht alle, aber ich denke vielleicht doch alle unter dem Namen Simson. Das war die Geschichte seiner Eltern. Manoach, der Vater von Simson und seine Frau wussten, wie man opfert. Und jetzt müssen wir mal kurz darüber nachdenken, was Opfer eigentlich bedeuten. Als Mose mit dem Volk Israel rausgegangen ist in die Welt, in das gelobte Land und in die Wüste kamen, dann haben sie von Gott viele Opfer Gesetze bekommen. Aber die Menschen haben schon vorher geopfert. Schon vorher hat Gott selbst ein Opferlamm geschlachtet. Wir wissen nicht, ob es ein Lamm war. Ich nenne es jetzt erstmal so. Als Adam und Eva gesündigt hatten. Wir wissen, dass Noah ein Brandopfer gebracht hat, dass Abraham Brandopfer gebracht hat und auch viele nach ihm. Und als sie dann in die Wüste hineingingen, dann hat Mose dem Volk Israel so viel über Opfer erzählt, dass sie geradezu eine Fachnation für Opfer wurden. Adam und Eva, sie lebten in einem wunderbaren Paradies, viele Zeit lang. Oder auch wenige, wir wissen es nicht, wie lange, bis die Schlange sie verführte. Sie sündigten und Gott für sie ein Sündopfer brachte. Und sie gingen raus. Und Gott hatte gesagt, ich werde einen Nachkommen der Frau geben, der euch retten wird. Und jetzt leben sie in dieser Hoffnung. Als Einsiedler in einer weiten Welt, draußen vor dem Garten, in einer öden Landschaft, in der noch nicht viel gewachsen war, ganz am Anfang der Welt. Und jetzt mussten sie es bebauen. Jetzt konnten sie nicht mehr fertige Früchte pflücken. Sie mussten unten auf der Erde krabbeln, dort mühsam Getreide pflanzen und ernten und dann weitere Arbeitsschritte unternehmen, bis sie Brot hatten. Und im Schweiße ihres Angesichts mussten sie das essen, Jahr für Jahr. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, es wird nicht immer so bleiben. Es wird noch einmal einen Retter geben und das wird einer unserer Söhne sein. Und in der Tat, es kam soweit. Sie bekamen Kinder und beide Kinder opferten. Wir wollen uns heute diese Geschichte anschauen. Eine Geschichte, sozusagen die erste Geschichte in der gefallenen Welt der Menschheit. Lass uns gemeinsam die Bibel aufschlagen, 1. Mose Kapitel 4. Und ich möchte mit euch zusammen gerne die ersten 16 Verse lesen, aber ich werde heute nur die ersten 7 Verse auslegen. Das wird schwierig genug werden. Und ich hoffe, dass ihr alle nicht zu gut gegessen habt, damit ihr noch ein gutes Stück geistlichen Brotes hinzufügen könnt. Sonst wird es auf einmal zu schwierig mit den Augen offen halten. Ich möchte euch bitten, noch einmal zur Erfrischung und vielleicht auch für eine bessere Konzentration und auch aus Ehrfurcht vor unserem Gott, dass wir alle aufstehen und dieses Wort lesen. 1. Mose Kapitel 4. Und ich möchte euch einladen, ob ihr nun mitlest oder nicht, die Geschichte so zu lesen, als würdet ihr zum ersten Mal diese Geschichte lesen. Und denkt nicht, dass am Anfang schon, dass ihr das Ende ja kennt. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Und weiter gebar sie einen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach einer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten seines Erdbodens. Und auch Abel brachte da von den Erstlingen seiner Schafe, von ihrem Fett. Der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Gott aber sprach, was hast du getan?
horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun, du sollst verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden. Ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Lass uns beten. Vater im Himmel, du hast uns viele gute Geschichten in deinem Wort gegeben und einige sind besonders inhaltsreich. Manchmal müssen wir lange überlegen in unserer heutigen Kultur, in unserer Zeit, mit einer Sprache, die so anders ist als die Sprache, in der du diese Geschichten weitergegeben hast, dass wir nicht immer genau erkennen, was wirklich die Absicht war, mit der du diesen Text in die Bibel gegeben hast. Und was das ist, was du uns durch diesen Text sagen möchtest. Wir sind umso mehr auf dich, auf deinen Geist angewiesen, dass du es uns öffnest, dass du sprichst, dass du uns lehrst, was es heißt, dass wir über die Sünde herrschen sollen und dass du uns zu Menschen machst, die fähig werden, das Gute zu tun und über die Sünde zu herrschen. Das, was du uns aufträgst, auch wirklich richtig zu machen. Ich bitte dich für mich auch um viel Weisheit, dein Wort klar, deutlich und wirklich gewinnbringend weitergeben zu können. Ich bitte dich in Jesu Namen darum. Amen. Nimm Platz. Nun vertrieben aus der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes richtet sich der Blick von Adam und Eva nun auf den erhofften Retter, auf den Samen. Darf ich einmal darum bitten, dass es irgendwie weitergeht? Die falsche Taste. Oh, oh. Ja, okay. Ich möchte mit euch heute den Text sehr ausführlich durchgehen. Also mit ausführlich meine ich nicht, dass wir uns wirklich mit allem beschäftigen werden, was es so gibt, sondern ich möchte mit euch viele wichtige Details im Text anschauen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie es zu verstehen ist, wirklich von Schritt zu Schritt, damit wir das ganze Bild bekommen. Und ich hoffe, dass ich es für euch auch interessant gestalten kann. Den Titel habe ich nach dem gewählt, was Gott als Befehl gegeben hat. Damit endet der Predigttext heute in Kapitel 7, die Aufforderung Gottes: Herrsche über die Sünde. Was das wirklich heißt, dazu wollen wir kommen. Und wie ihr das umsetzen könnt in eurem Leben, vielleicht kann ich euch auch dort ein Stück weit helfen. Ob ihr entschlossen seid, das zu tun in eurem Leben, da bin ich raus. Das ist eure Entscheidung. Lasst uns einmal gemeinsam in den Text lesen. Wir werden uns also zuerst mit der Hoffnung auf diesen Sohn, den Samen, beschäftigen. Dann werden wir über den Glauben der Söhne sprechen. Und zum Schluss über einen Kampf, der gekommen ist. Einen Herrschaftskampf. Adam hatte seine Frau erkannt. Das bedeutet, er hat mit ihr geschlafen und sie ist nun schwanger geworden. Das ist ein üblicher Euphemismus für den Geschlechtsverkehr. Erkennen. Nun wurde sie Kain schwanger, die Eva, und sie gebiert den Kain. Wenn wir jetzt einigen jüdischen Auslegern, den meisten jüdischen Auslegern, muss man sogar sagen, glauben wollen, dann heißt es nicht, er hat seine Frau erkannt, sondern er hatte sie erkannt, also sprich, möglicherweise schon vor dem Sündenfall im Garten Eden. Wenn das stimmt, was uns hier jüdische Ausleger über dieses hebräische Bedeutung sagen, ich weiß wiederum von anderen Auslegern, die sagen, man kann es so und so übersetzen. Also er hatte es oder er hat es jetzt getan.
Die hebräische Grammatik ist nicht, der ist es nicht so wichtig zu sagen, ob eine Sache lange vorher geschehen ist oder kürzlich vorher geschehen ist. Also die zeitlichen Abstände sind dem Hebräer nicht so wichtig. Ihm ist eher wichtig, ist eine Sache immer noch im Geschehen? Muss ich da noch was machen oder ist es eine abgeschlossene Sache? Und wenn es abgeschlossen ist, dann ist es egal, ob es gestern oder vor 20 Jahren war. So viel habe ich gelesen. Nun, jetzt stellt euch einmal die Situation vor und lasst uns einmal in die Geschichte hineintauchen. Adam und Eva wissen, sie werden Kinder bekommen und sie werden Leben geben können. Das hatte Gott ihnen gesagt, das war der Segen, das war ihr erster Tag der Existenz. Gott sagte ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Gott sagte ihnen, ihr sollt ein Fleisch sein, das ist wirklich gut. Nun leben sie und möglicherweise war die Eva tatsächlich schon schwanger und Gott sagt ihr, dein Same, dein Nachkomme, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird Rettung bringen, er wird diesen Bösewicht, die Schlange, wirklich töten können. Natürlich wusste Eva nicht, welcher der Nachkommen, aber möglicherweise war ihr Gedanke sehr stark davon geprägt. Der, den ich als nächstes bekomme, der jetzt kommt, das ist er. Und ihre ganze Hoffnung lag auf ihn. Und wenn wir das so überlegen, dann schauen wir jetzt in den nächsten Satz und das, was Eva sprach. Sie sagt, ich habe einen Mann hervorgebracht, Jahwe. Die Schlachter 2000 übersetzt, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe Jahwes, also mit der Hilfe des Herrn. Wir haben hier eine schwierige Konstellation im Hebräischen. Was eindeutig ist, ist, dass es heißt, ich habe erworben. Das Verb wird normalerweise für erwerben, etwas käuflich erwerben, benutzt, kann aber genauso gut auch bedeuten, erschaffen oder bekommen oder besitzen. Und hier ist so die Überlegung, und am Ende kann ich euch nicht sagen, was wirklich in Moses Kopf vorging, als er das schrieb, ob sie vielleicht sagt, ich habe einen Mann erschaffen. Also wo die Schöpfung, Gott sagte, ich habe Leben geschaffen und das ist gut. Und er sagte den Menschen, ihr sollt euch vermehren, ihr sollt Leben geben. Und sie besingt hier genau diese Tatsache, indem sie sagt, ich habe tatsächlich ein Leben bekommen, etwas Lebendes erschaffen mit dem Herrn. Natürlich nicht alleine der Mensch von sich aus, sondern schon auf Grundlage dessen, was Gott vorne herein in den Menschen hineingelegt hat. Also ob sie es nun sagt, ich habe bekommen, erworben oder hervorgebracht oder ob sie sagt, ich habe es erschaffen mit dem Herrn, ist schwierig. Auf jeden Fall hat sie ein Kind bekommen. Das nächste, was hier sehr bedeutsam ist, sie sagt, ich habe einen Mann erworben, nicht ein Kind, ein Baby. Nirgendwo sonst wird im Alten Testament jemals ein Baby als ein Mann bezeichnet. Das ist einmalig. Das hat auch schon vielen Leuten Kopfzerbrechen gemacht. Möglicherweise hat Mose diese Formulierung gewählt, weil es einen sehr schnellen Übergang bereits zu den Berufen der beiden Söhne gibt. Also das heißt, sie sind in der Darstellung der Geschichte sehr schnell erwachsen. Möglicherweise hat aber auch Eva von vornherein natürlich gewusst, der kleine Junge, der wird nicht der Schlange den Kopf zertreten. Der muss schon erwachsen und kräftig sein. Ich weiß es nicht, was sie gedacht hat. Aber dass sie da sagt, ich habe einen Mann erworben, also ein männliches Kind, das wird ein Mann werden, das ist der Retter. Auf jeden Fall, die Formulierung lässt aufhorchen. Sie sagt, ich habe erworben einen Mann. Da steht eher Kraft und etwas Fertiges hinter, etwas, worauf du Hoffnung aufbauen kannst. Und wenn wir dann ganz gewöhnlich weiter übersetzen, so wie es eigentlich immer gemacht wird, dann sagt sie tatsächlich, ich habe erworben einen Mann, den Herrn, also den Jahwe. Wen hat sie bekommen? Sie hat Jahwe bekommen. Und hier schalten wir ab und sagen, das geht nicht. Mose kann auch nicht gemeint haben, dass Eva glaubte, sie hätte einen Gott geboren. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Also sagen wir mal dieses Et Herrn, also Et Jahwe. Dieses Et ist auch ist eigentlich Akkusativpartikel, das sagt, wen oder was sie geboren hat. Aber man kann es auch als Pronomen benutzen. Nicht Pronomen, als habe ich jetzt vergessen, also als mit dann übersetzen, mit dem Herrn. Und tatsächlich gibt es viele Beispiele in der Bibel, wo Gott, der Herr, sagt, eine Präposition heißt das genau, wo Gott, der Herr, sagt, ich bin mit dir. Er sagt es Jakob, er sagt es Abraham, er sagt es vielen anderen, ich will mit dir sein. Aber wenn wir zu Ende denken und sagen, dieses mit ihm etwas machen, also mit ihm sein, dann würde Eva hier gesagt haben, ich habe einen Mann erworben, und aber nicht alleine, sondern mit dem Herrn zusammen. Und den Herrn dann lediglich als Geburtshelfer. Ich will nicht sagen degradiert, Geburtshelfer sind sehr, sehr wichtig. Aber schon in einem gewissen Sinn, war Gott wirklich nur Geburtshelfer? Hat er ihr lediglich geholfen, weil es noch keine Hebammen gab? War das alles? Ich neige sehr stark dazu, dass wir einfach es so übersetzen, wie man das sonst gewöhnlicherweise machen würde. Zum Beispiel sagt eine solche Formulierung viele Kapitel später, im 5. Buch Mose, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Du sollst mit Gott lieben, dass er dir hilft zu lieben. Du sollst den Herrn lieben. Es steht dort auch, du sollst den Herrn fürchten. Nicht mit dem Herrn Furcht leben oder Gottesfurcht oder wie auch immer, sondern den Herrn. Und überall übersetzen wir es dann immer so. Wenn jetzt Mose wirklich gemeint hat, die Eva hat gesagt, ich habe einen Mann erworben, den Jahwe. Was hat sie gesagt? Was hat sie gemeint? Jetzt müssen wir nochmal in den Kontext gehen. Wer war der Erste, der wusste, dass der Eigenname Gottes Jahwe ist? Das war nicht Eva. Das war auch nicht Adam. Mose. Gott sagte zu Mose am brennenden Busch, ich habe mich noch nie jemandem offenbart mit meinem Namen Jahwe. Und diesen Namen sollst du meinem Volk geben. Das war der Bundesname, das war der Rettername für Israel. Israel wusste, Jahwe, Gott Elohim, ist der Gott für alle Menschen und er ist allmächtig. Das gilt allen Menschen, aber Jahwe als der Rettergott, das ist persönlich. Das ist für uns unser Bundesgott und für uns, jeden Gläubigen, ist es auch der Rettergott. Und auch für Jesus wurde der Name Retter gegeben. Und Jesus ist Jahwe. Was ist, wenn Eva, die ja nicht wirklich den Namen Jahwe genannt hat, wenn sie einfach sagte, ich habe den Retter geboren? Was ist, wenn Eva sagte, das ist es? Und Mose legt Jahwe hinein, um von vornherein klarzumachen, der Retter, es wird Gott sein. Der Retter ist Jahwe. Und wer auch immer am Ende der verheißene Messias sein wird, es wird Gott selbst sein. Jahwe wird Mensch werden. Und wenn man das nicht glauben kann oder will, dann wird es schwierig, das so anzunehmen. Und ich frage mich manchmal, ob Jesus nicht diese Stelle auch mit gemeint hat, als er die Jünger schalt und sagt, warum seid ihr zu träge, alle dem zu glauben, was von mir geschrieben steht. Nun, zurück zu Eva. Eva ist dort das erste Mal eine Geburt voller Freude, da ist Leben gekommen. Sie durfte Leben geben und das ist Retter. Sie hat dort die Hoffnung hineingelegt. Was wir, egal wie wir es jetzt deuten wollen endgültig, was wir auf jeden Fall sagen können ist, Eva hat diesen Menschen, diese Geburt von Kain, mit dem Herrn verbunden. Und das ist wichtig, das kommt gleich in der Geschichte nochmal vor. Sie fuhr fort zu gebären und bekam den Abel. Einige sehen in dieser Formulierung, dass es ein paar Stunden später war, also sprich, dass es Zwillinge waren, Kain und Abel. Weiß ich nicht. Ich habe auch von jüdischen Auslegern gelesen, dass sich die meisten so ziemlich einig sind, dass Kain mindestens eine Zwillingsschwester hatte und Abel mindestens zwei. Das wären dann Drillingsschwestern gewesen. Wie die drauf kommen, weiß ich auch nicht. Ich möchte hier auch nicht in irgendwelche Spekulationen mit hineinsteigen. Jedenfalls bekommt der Kain bekommt einen Bruder, Abel. So, und jetzt schaut euch einmal an, ich habe euch versucht, einiges auch farblich zu markieren. Jetzt schaut euch an, also die Handelnde ist Eva. Ja? In jedem Satz kommt sie vor. Entweder als Name Eva oder und sie wurde schwanger, sie sprach. Alles kommt irgendwie, hat mit Eva zu tun. Kain, der Mann und die Verbindung zwischen Kain und Jahwe. Jetzt merkt euch das. Und was ist mit Abel? Wo ist seine Beziehung hin? Nun, wir sehen auf der einen Seite die Beziehung zu seinen Eltern, die ist eindeutig, aber dann ist es der Bruder von Kain. Abel ist im Hintergrund. Von ihm wird nicht viel gesagt und Eva sagt von ihm auch nicht viel. Der Fokus lag auf dem Kain. Lass uns weiter in den Text schauen. Es gibt keine Kindheit, die uns beschrieben wird. Natürlich hatten sie Kinder, sie wuchsen auf. Adam und Eva werden ihnen wahrscheinlich auch viel erzählt haben. Sie wuchsen auf und der eine wird Schafhirte, der Abel, der wird Schafhirte und der Kain wird ein Ackerbauer. Und erst kam Kain, dann Abel. Jetzt sehen wir eine Umkehr dieser Namen. Abel und dann Kain. Und wir haben diese Umkehr schon einmal gehabt, und zwar dort, wo die Geschichte des Himmels und der Erde begann, in Kapitel 2, Vers 4. Dort heißt es, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde zu der Zeit, als der Herr Erde und Himmel machte. Nach der Umkehr redet Gott dann nur noch von der Erde und was aus der Erde geworden ist. Und wir sind immer noch in diesem Kapitel Moses. Das ist das zweite Kapitel von Mose. Wir haben hier unsere eigene Einteilung. Wir haben nicht auf Mose gehört. Also, aber für Mose ist es die zweite Geschichte, die er beschreibt. Und hier macht er wieder einen Wechsel. Jetzt kommt Abel nach vorne und Kain nach hinten. Nur noch so eine kurze Bemerkung. Adam wurde die Herrschaft über das Land und über die Tiere gegeben. Und hier spaltet sich die Herrschaft jetzt auf. Also ich will nicht sagen, dass sich generell die Herrschaft ausspaltet, aber was Mose hier darstellt ist, einer der Söhne übernimmt den einen Teil, für den Adam von Gott vorgesehen wurde, es zu bebauen, es zu beherrschen, und Abel übernimmt den anderen Teil. Jetzt lasst uns weiter hineinschauen. Die Hoffnung war geboren, die Hoffnung war da. Und wenn meine Deutung recht ist, und die einzige aktuell gängige Übersetzung, die ich fand, die das auch so ausdrückt, das ist die neue evangelistische Übersetzung. Also wenn diese Deutung recht war, haben sie in Kain den Retter gesehen, eindeutig. Und die Hoffnung liegt auf Kain. So, sie erzählen Kain und Abel, wie es im Paradies war. Sie erzählen, warum sie raus mussten. Sie erzählen ihr ganzes Elend und sie bringen den Jungs auch bei, dass wir sündigen und dass wir Opfer bringen müssen. Sie können erzählen, wie es war, als sie das erste Mal Blut fließen sahen, damit sie nicht sterben mussten. Und wie Gott das Fell dieser Tiere benutzt hat, um sie herrlich und würdevoll zu kleiden. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich hatte letztes Mal davon erzählt, das Wort für Kleider, die Gott für Adam und Eva machte, sind besondere Kleider. Die kommen noch einmal vor bei Josef, der den bunten Mantel von seinem Vater bekam. Und sie kommen wieder vor bei den Priesterbekleidung, für die es einen geistgehauchten Handwerker brauchte, um die überhaupt vorherzustellen, weil sie so herrlich und wunderbar waren. Und das kommt auch vor in Bezug, wie die Königstöchter Davids gekleidet waren. Und dieses würdevolle Kleidungsstück, mit dem Gott die Menschen kleidet und schön macht, bekamen Adam und Eva, die es nun wirklich nicht verdient hatten. Und sie erzählen es Kain und Abel. Und eines Tages, nach dem Ende vieler Tage, geschah es, also die Schlachter 2000 übersetzt hier nach geraumer Zeit, und es gibt andere Übersetzungen, die das auch tun. Ich weiß nicht, warum man sagt geraume Zeit, wörtlich heißt es am Ende von Tagen. Das kann bedeuten, muss aber nicht bedeuten, dass es am Ende eines Zyklus war, also das heißt, nachdem Ernte und Wurf der Schafe geschehen war, am Ende des Zyklus haben sie eben geopfert, das, was der Erdboden oder die Herde ergeben hat. Wie auch immer, auf jeden Fall am Ende des Tages geschah es, dass Kain Jahwe eine Gabe darbrachte. In einigen Bibeln bei euch wird stehen eine Opfergabe oder sogar einfach nur ein Opfer. Wenn es nur Opfer steht, wie die Schlachter 2000, das ist fast das Falscheste, was man machen kann. Opfergabe wäre da schon besser. Dieses Wort wird als Gabe benutzt, als Geschenk, aber wenn es in Bezug zum Opfer steht, steht es sonst nie wieder einfach nur als Opfer da, sondern immer als Speisopfer. Deswegen ist es irreführend, wenn man hier einfach nur von Opfer spricht. Es war also eine Gabe, das ist das Wort, das dort steht. Kain bringt Gabe, eine Gabe dar. Und nun achtet mal auf die Reihenfolge. Wer wird zuerst genannt? Kain. Das gibt es wieder einen Wechsel. Erst Kain. Und dann wird auch gesagt, Kain hat wem eine Gabe dargebracht? Jahwe. Es gibt wieder eine Verbindung zwischen Kain und Jahwe, sprachlich. Und er bringt Früchte des Erdbodens. Er ist ja der Ackermann. Und dann kommt Abel. Und von Abel wird nur gesagt, auch er brachte da. Keinen Bezug zu Kain, zu Jahwe. Nicht auch Abel brachte ihm ein Opfer, sondern einfach nur auch Abel brachte da. Einige Übersetzungen fügen hier das Wort Opfer mit ein, aber das steht dort nicht. Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was sie bringen? Abel brachte Erstlinge seiner Schafe und von ihrem Fett. Wie war das nochmal mit dem Opfer von Manoach, als der Engel des Herrn ihnen sagte, ihr werdet einen Sohn bekommen, den sie Simson nennen sollten? Was hat er gebracht? Er hat einen Ziegenbock genommen und er hat eine Beigabe als Speisopfer gegeben, eine Gabe. Zusätzlich. Erst den Ziegenbock, dann das Speisopfer mit dazu. Das nächste Mal, wo dieses Wort Gabe in der Bibel vorkommt, im Sinne eines Opfers, also nicht, wo Menschen sich gegenseitig Geschenke machen, ist in 2. Mose, wo sie in der Stiftshütte beginnen, täglich, abends und morgens, das Brandopfer zu opfern. Und dort sagt Gott sehr klar, ihr sollt ein männliches Tier opfern, und als Beigabe, nicht alleine für sich, sondern als Beigabe eine pflanzliche Opferung hinzufügen. Die bestand dann aus Feinmehl und zerstoßenen Oliven. Wem sagt Mose diese Geschichte? Wem erzählt er sie? Er erzählt sie dem Volk Israel, das dort in der Wüste vor der Stiftshütte lagert. Das Volk, das gerade alles aufgebaut hat, das wusste, was diese prächtige Kleider der Priester sind, die mitgenäht haben, die mit Farbe und Stoffe abgegeben haben. Und nun erzählt Mose ihnen eine Geschichte und er schreibt es auf, damit sie es immer nachlesen können und sagt, Adam und Eva, damals nach der Sünde haben sie diese Ehrenkleider bekommen. Gott hat ihnen Würde gegeben, aber es musste jemand für sie sterben, ein Tier. Und jetzt erzählt Mose weiter diese Geschichte des Wartens auf den Retter. Und das Volk Israel wusste ja, wir sind das auserwählte Volk. Von uns soll mal der Retter kommen. Das wird der Stamm Juda sein, das wussten sie auch schon. Und nun schaut dieses Volk Israel auf diese Geschichte, die sie bis dahin möglicherweise noch nicht kannten. Und sie hören und sagen, Kain bringt einfach nur Frucht, so irgendwas, das nächstbeste, was er auf dem Feld hatte. Schaut mal, bei Abel steht Erstlinge seiner Herde. Das war das, was Israel bringen sollte. Das Erste gehört dem Herrn. Und das Fett, das war das Beste, das Besondere. Und nun hören sie und sagen, Mensch, Kain, das kannst du nicht machen. Kain, du kannst doch nicht einfach nur eine Gabe geben, ohne das Tieropfer dazu. Und Abel, der unscheinbar war, der immer wieder hinten nach hinten rückt, der irgendwie so gar nicht mit dem Herrn verbunden wird, von der Art der Erzählung, von dem hören sie, er bringt die Erstlinge seiner Herde und das Fett dieser Schafe. Und ich bin mir sicher, diese Leute haben sich nicht gewundert, als Mose ihnen dann weitererzählte und Jahwe, und jetzt kommt erst der Name Jahwe und nicht erst der Name von einem der Söhne, und Jahwe, wie reagiert er darauf? Er beachtet Abel und seine Gabe, aber Kain und seine Gabe beachtet er nicht. Jahwe, der Gott Israels, bekennt sich zu Abel und nicht zu Kain. Der Glaube dieser beiden Brüder, was haben sie von ihren Eltern gehört? Ich bin sicher, Adam und Eva haben ihnen diese Dinge alle erzählt. Sie wussten, dass es einen Retter geben wird. Und vielleicht, ich weiß es nicht, der Text sagt es nicht, aber vielleicht war Kain tatsächlich der Meinung, ich bin der Auserwählte. Seine Mutter schien ja so viel Hoffnung in ihn gelegt zu haben. Er war natürlich der, der dem Herrn opferte. Vielleicht war schon so viel Selbstgerechtigkeit drin, dass für ihn kein Blut fließen musste. Er brauchte es nicht. Vielleicht interpretiere ich ein bisschen zu viel, aber die Sache mit Selbstgerechtigkeit, da habe ich immerhin noch die Hilfe von dem Hebräerbriefschreiber und von Jesus selbst. Hebräer 11, 4 oder Matthäus 23, Vers 35. Da wird Abel als der Gerechte bezeichnet, dann ist entsprechend Kain der Ungerechte. Der selbstgerecht war, der nicht die Gerechtigkeit Christi brauchte. Abel glaubte. Abel hörte sich die Geschichte seiner Eltern an. Abel wusste, meine Eltern hätten an dem Tag im Garten Eden noch sterben sollen, oder zumindest vor dem Eingang des Gartens Edens hätten sie vielleicht sterben sollen, aber sie hätten an dem Tag sterben sollen. Sie brauchten nicht sterben, und Adam erzählte ihm, weil wir zugegeben haben, dass wir gesündigt haben. Wir haben es bekannt und wir glaubten, dass der Herr uns gebrauchen wird, um diesen Widersacher, die üble Schlange, die Verführerin, sie zu zerstören. Wir glaubten ihm und wir durften leben bleiben. Aber dafür musste jemand anders sterben. Und Abel als jemand, der sich sah und sich kannte, wusste, ich kann in meiner Gerechtigkeit nicht bestehen. Das reicht nirgendwo hin. Ich bin doch nicht besser als meine Eltern. Er war ja auch schon in Sünde geboren. Ich meine, was sollte er besser als seine Eltern sein? Sündlos war er nie gewesen, seine Eltern wenigstens eine gewisse Zeit lang. Und er sagt, ich brauche jemanden, der für mich stirbt, der Sühnung erwirkt. Und er nimmt ein Schaf erst links seiner Herde mit Fett. Und jeder Israelit, der dort vor dem Eingang der Stiftshütte immer wieder seine Tieropfer brachte und die Hand drauflegte, bevor es dann geschlachtet wurde, anstelle von ihm, das die Sünden übernahm. Jeder Israelit wusste, was Abel getan hat. Vielleicht wissen wir es heute nicht, weil wir nicht mehr opfern und uns diese ganzen Gesetze meistens schwer zu schlucken sind. Aber der Israelit, der die Geschichte von Mose hörte, der wusste sehr gut, was hier abging. Abel glaubte, und dieses Zeugnis wird ihm auch vom Hebräerbriefschreiber gegeben, er war gerecht und auch Jesus nennt ihn als Gerechten. Und Jesus bringt ihn sogar in die Linie von Propheten hinein im Kontext. Er sagt es nicht direkt, aber in dem Kontext geht es von Propheten, dazu aber später, nicht heute, beim nächsten Mal. Nun, Abel bringt ein Tieropfer und er weiß, dass für Sühnung Blut fließen muss. Kain bringt eine Beigabe, ein Speisopfer. Er bringt also ein unvollständiges Opfer ohne Blutvergießen. Jetzt sagen wir uns, Jungs, warum habt ihr das nicht zusammen gemacht? Warum haben die Söhne es nicht zusammen gemacht? Was war zwischen ihnen geschehen? Und es gibt viele Ausleger, die anhand dieses Problems davon ausgehen, Abel und Kain, sie trennten sich, da war Zwistigkeit zwischen ihnen. Da war nicht mehr Einigkeit. Sie hatten doch alles. Vielleicht, das steht nicht direkt im Text, aber es ist eine Möglichkeit zu sehen, sie waren nicht mehr gemeinsam das Opfer gebracht und sie hätten gemeinsam ihr Opfer bringen sollen. So wie auch für Adam und Eva gemeinsam geopfert wurde. Es war ein unvollständiges Opfer. Nur ganz nebenbei, wir sehen sehr oft, gerade in dieser Geschichte, wie Mose sie schreibt, vom Anfang der Schöpfung an, dass Gott scheidet und dann wieder zusammenbringt und das ist sehr gut. Zum Beispiel scheidet er Licht und Finsternis, aber das gibt einen wunderbaren Tageszyklus, in dem wir bis heute leben. Er scheidet Land und Wasser und es gibt Meer und Land, wie es für das Gleichgewicht wichtig ist. Er scheidet Mann und Frau, das heißt, er scheidet sie nicht, er schafft separat Mann und Frau und bringt sie dann wieder zu einer Einheit zusammen. Und dann sagt er, das ist sehr gut. Und so waren hier zwei Brüder, die hatten beide einen Teil dessen, worüber die Menschen herrschen sollten, und sie kommen nicht zusammen. Und es endet nicht gut. Lass uns weiter in den Text schauen. Wenn hier schon Spannungen entstehen, wenn hier Zwistigkeiten entstehen, wo endet das am Ende? Was macht Abels Opfer angenehm? Ich hatte es schon angedeutet, dass weshalb er ein angenehmes Opfer hat, war, weil er geglaubt hat. Er wusste, wie es um ihn bestellt ist und dass er Sühnung braucht. Es war eine aufrichtige Begegnung mit Gott, die aus seinem Glauben entsprang. Und Jesus hat ihm das als Gerechtigkeit angerechnet. Bei Kain war es anders. Das Problem Kains war seine mangelnde Gottesfurcht und seine Selbstgerechtigkeit. Nun ja, ihr könnt sagen, Andreas, das steht dort nicht direkt im Text. Richtig. Vielleicht habt ihr eine andere Worte, die es besser beschreiben. Aber für mich war nach all dem Überlegen und Studieren dieses Textes, was ich bei Kain wirklich vermisse, ist Gottesfurcht. Die Geschichte geht ja weiter, wie er darauf reagiert, dass Gott ihn warnt, was er dann alles macht und dass er bis zum Schluss, wo er der Sünde entlarvt wird, immer noch nicht bekennt. Da ist doch schon mehr als nur mangelnde Gottesfurcht und sehr viel Bitterkeit vielleicht auch und Selbstgerechtigkeit. Nun, die Herrschaftskämpfe der Söhne, wer ist jetzt der Auserwählte? Wer ist derjenige, durch den wirklich der Same des Retters kommen wird? Und jetzt wird es spannend. Er wird wütend, dieser Kain. Kain sagt sich, das darf nicht sein. Zorn sagt immer, das ist nicht gerecht. Das ist das Grundmotiv von Zorn. Wenn Ungerechtigkeit geschieht, kommt Zorn auf. Und wenn kein zornig ist, ist das ein indirekter Hinweis darauf, dass er Gerechtigkeit vermissen lässt. Und er sagt, es ist nicht gerecht, dass Gott das Opfer meines Bruders Abel annimmt und meines nicht. Ich bin doch der Erstgeborene. Vielleicht hielt er sich für den Auserwählten, ich weiß es nicht. Ich habe doch dem Herrn geopfert. Meine Mutter hat doch von mir gesagt, dass ich der Retter bin oder zumindest, dass der Herr hier in besonderer Weise ein Mitwirken hatte. Mein Opfer wird jetzt nicht angenommen, aber das von Abel, ja, das ist nicht gerecht. Und sein Angesicht senkt sich, das heißt, also dieses wütende, zornige, grimmig, wenn Bitterkeit aufkommt. Menschen, die wirklich bitter sind in ihrem ganzen Leben, die werdet ihr nicht so fröhlich mit erhobenem Haupt herumgehen sehen. Und weiter sprach Jahwe jetzt zu Kain. Das zweite Mal, wo Jahwe jetzt am Anfang steht und wo Jahwe die Initiative ergreift. Vorhin, er hat Abels Opfer angesehen, das von Kain nicht. Und hier wendet er sich jetzt komplett Kain zu. Mehrere Male haben wir den Umschwung bis Vers 5a ungefähr. Immer wieder Kain, Abel, Abel, Kain, Abel, Abel, Kain. Jede Situation immer anders. So als wüsste Mose nicht, wer ist jetzt der Erwählte. Durch wen wird jetzt die Hoffnungslinie weitergehen? Und jetzt sagt Jahwe zu Kain, und dieser Satz, der soll uns jetzt begleiten für die kommende Woche. Er sagt zu ihm, warum bist du so zornig? Und warum senkt sich dein Angesicht? Bezeichnet, dass etwas, was offensichtlich ist, von Gott erst einmal gesagt wird. Gott geht nicht hin und sagt, Kain, ich weiß, was mit dir nicht stimmt. Es gibt Seelsorger, die so sind. Ne? Da kommt der Ratsuchende zu ihm, sagt das Problem, und dann sagt der Seelsorger, ich weiß, was dir fehlt, du musst das und das tun. Oder das und das ist dein Problem. Das ist schlecht, das ist nicht weise. Gott selbst tut es nicht. Jesus übrigens auch nicht. Das ist sehr, sehr interessant, Jesus auf den Finger zu schauen, oder auf den Mund vielmehr, wie er mit den Leuten redet, gerade wenn es um Seelsorge oder vergleichbare Themen geht. Und jetzt konfrontiert Gott den Kain mit genau dem Problem, das den Kain hat, und er sagt, warum bist du überhaupt zornig? Denk doch mal darüber nach. Warum bist du zornig? Nun, wir kennen die Antwort von Kain nicht. Mose hält diese Beschreibungen sehr, sehr komprimiert und kurz. Deswegen muss man bei Mose wirklich jeden Satz ins Detail studieren. Aber lass uns schauen, was Gott weiter sagt. Und Gott sagt Folgendes. Ist es nicht so, also Denk drüber nach. Ist es nicht so, wenn du recht handelst, und hier verlassen uns wieder die Übersetzer und jeder macht, was er möchte, das, was dort tatsächlich steht, und das ist eindeutig, dass es so steht, ist Erhebung. Aber jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn dort steht, wenn du recht handelst, Erhebung. Was sollen wir damit machen? Was bedeutet das? Und versuchen die Übersetzer, das irgendwie so zu umschreiben, dass der Leser heute in Deutschland weiß, was damit gemeint ist. Aber ich möchte euch einmal einladen, mit in eine, ja, ein paar dieser Worte einmal anschauen, in anderen Teilen der Bibel. Es wird 7-mal genannt und in der Schlachterübersetzung 2000, da hat der Übersetzer es wirklich sich festgelegt, für jedes Mal ein anderes Wort zu nehmen. Jedes Mal anders. Aber jetzt bin ich schon viel weiter gegangen. Das nächste Mal, wo Moses gebraucht, und das ist auch das einzige Mal wieder, das ist bei dem Segen von Jakob an seine Söhne, bevor er stirbt. Und er sagt von Ruben Folgendes: Du bist mein erstgeborener Sohn, meiner Kraft und der Erstling meiner Stärke. Von hervorragender Würde, Würde ist das Wort, das hier benutzt wird, und vorzüglicher Kraft. Aber du sollst nicht den Vorzug halten. Das heißt, Ruben bekam nicht den Vorzug, also nicht das Erstgeburtsrecht, und durch ihn kam auch nicht der Messias. Hier bei dieser Segnung Jakobs wird bekannt, welcher der Stämme, welcher seiner Söhne die Verheißungslinie für den Messias weiterträgt. Das war dann Juda. Ruben, du bist einer mit hervorragender Würde, aber du bekommst nicht den Vorzug. Er hatte das Bett seines Vaters bestiegen. Hiob benutzt es mehrmals. Hiob sagt, wäre es gut für euch, wenn er euch erforschte. Hiob 13, Verse 9 bis 12. Wird nicht, und jetzt redet er von Gott, seine Majestät euch in Furcht versetzen und Schrecken vor ihm euch überfallen? Majestät ist das Wort, das hier gebraucht wird. Auf Gott bezogen. In Hiob 31, 23, da wird gesagt, denn schrecklich wäre Gottes Strafe für mich gewesen. Also Hiob spricht vorher davon, dass er armen Leuten immer geholfen hat. Wenn er es nicht getan hätte, sagt er weiter, schrecklich wäre Gottes Strafe für mich gewesen. Und vor seiner Hoheit, das ist das Wort, hätte ich nicht bestehen können. Dann wird es noch einmal für den Leviathan von Gott selbst erwähnt, am Ende, 41, 17, wenn der Leviathan sich erhebt, dann zittern und beben die Helden. Hier wird dieses Erheben, dieses machtvolle Hochkommen eines Leviathan mit diesem Wort beschrieben. Es gibt noch ein paar andere Verwendungen, ich möchte jetzt nicht zu lange hinhalten. Also dieses Wort Erhebung ist etwas, was majestätisch, was würdevoll ist. Das erinnert mich wieder an die Würde, die Gott Adam und Eva mit den Kleidern gegeben hatte. Und hier sagt Gott zu Kain, der im Begriff ist, etwas Schlimmes zu tun. Das heißt, er hat Zorn im Herzen. Er hat es mit seiner Hand noch nicht ausgeführt. Es ist sozusagen noch nicht zu spät. Und Gott ermahnt ihn und sagt, ist es nicht so, wenn du recht handelst, oder Schlachter 2000 sagt, wenn du Gutes tust, Erhebung, dann ist Würde, dann ist Majestät da. Gutes tun kann einfach bedeuten, Gutes tun. Ich habe, das Wort wird oft benutzt und das wäre zu viel Zeit gewesen, wenn ich die 200, 300 Stellen alle hätte so durchstudieren sollen. Aber was mir auffiel war, dass es in allermeisten Fällen nicht das allgemeine gute Tun beinhaltet, sondern einfach, wenn du eine Sache, um die es im Kontext geht, richtig machst. Also wenn du es gut machst, wenn du es ordentlich, gründlich machst. Und hier sagt er, wenn du es richtig machst, also das Opfern, das ist der Kontext, Opfern, die Begegnung mit Gott, die Beziehung mit Gott. Wenn du es gut, wenn du es richtig tust, dann bekommst du Würde. Dann kannst du dein Haupt erheben zu Gott mit Würde, die Gott dir gibt. Aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn du nicht in rechter Weise mit Gott die Begegnung und Beziehung suchst? was ist, wenn nicht? Jetzt sagt Gott, wenn nicht, oh Entschuldigung, das ist jetzt die Zusammenfassung von dem Wort Erhebung, das habe ich nicht mehr daran gedacht, dass ich das hatte. Wenn du nicht recht handelst, also wenn du die Sache nicht gut, nicht ordentlich machst, hier das Opfern, das vor Gott treten, wenn du es nicht richtig tust, vor dem Eingang liegt die Sünde. Und jetzt lest einmal ganz genau, ich habe es versucht einigermaßen wörtlich zu übersetzen, natürlich mit Hilfe von Auslegern, ich kann nicht Hebräisch. Ich kann zwar Wörterbücher nehmen, aber das ist nicht alles. Gott sagt, vor dem Eingang liegt die Sünde und sein Verlangen ist nach dir. Du aber herrsche über ihn. Wer ist er? Im Hebräischen ist Sünde weiblich, feminin, genauso wie im Deutschen. Und im Hebräischen steht das genauso, männlich, sein Verlangen. Jetzt müssen wir natürlich in den Kontext gucken. Wir können natürlich jetzt ein bisschen fantasieren und sagen, was beginnt nochmal mit er? Der männliche Opfertier. Ja, das passt. Vielleicht hätte er dann ein männliches Opfertier nehmen sollen. Oder wir suchen noch etwas mit er. Vielleicht bezieht sich das auf Kain. Oder was auch immer. Mein erster Gedanke war folgender, ist die Schlange im Hebräisch männlich oder weiblich? Und es ist männlich. Die personifizierte Sünde, die Schlange. Wer liegt vor dem Eingang? Vor welcher Eingang? Wir lesen einfach und sagen vor der Tür und was wir denken ist unsere Herzenstür. Ich kann mich nicht erinnern, dass in dieser Art von Metaphern, die wir in unserer neutestamentlichen Zeit kennen, damals zur Zeit Moses gedacht wurde. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Griechen es taten und dass wir das im Neuen Testament finden, aber von kann ich mich nicht erinnern. Welcher Eingang ist es? Welches Tor oder Tür? Mose benutzt dieses Wort 100-fach und immer wieder. Und jetzt stellt euch wieder in der Wüste vor, das Volk, das lagert um eine Stiftshütte. Und wenn sie ein Schuld gemacht haben, wenn sie ein Sündopfer bringen sollten oder sonst irgendeine Art von Opfer, dann mussten sie mit dem Tier an den Eingang des Zeltes der Begegnung gehen, an der Stiftshütte. Dort vor dem Eingang, da begegnete ihnen Gott, in diesem Fall mit Priestern als Vermittler. Dort sollten sie ihre Hand auf das Tier legen, und dieses Tier starb an ihrer Stätte mit der Sünde, die sie begangen hatten. Dort vor dem Eingang. Und dort an diesem Vorhang vor dem Eingang in die Stiftshütte, da waren Cherubim eingewebt. Welcher Eingang war denn der einzige Eingang für diese Jungs hier? Das war der Eingang in den Garten Eden. Dort, wo die Cherubim lagerten. An diesem Eingang, also stellt euch vor, sie gehen an den Eingang und sie wissen, da ist der Cherub, da ist das Schwert, ich kann nicht durch, aber dahinter ist das Paradies. Aber der Mensch war ja nicht der Einzige, der aus Garten Eden geflogen ist, die Schlange auch. Sie war auch vor dem Eingang, dort, wo die Opfer gegeben wurde. Dort, wo sie sich mit Gott begegneten, dort lag auch die Schlange. Ob es buchstäblich war, dass sie dort lag oder einfach nur vor dem Eingang, das heißt in eurer Welt, wo ihr jetzt seid, vor dem Garten. Dort befindet sich auch die Schlange, der Satan. Und sein Verlangen ist auf dich gerichtet. Und wir hatten schon, das ist die gleiche Formulierung wie in 3,16, dort heißt es, von der Frau dein Verlangen wird auf den Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen, dass dort der Kampf kam, kommt zwischen Mann und Frau hinein. Jeder will irgendwie das Sagen haben, aber Gott hat eine Ordnung eingebaut und dieses Verlangen ist kein romantisches Verlangen, sondern das ist ein Bestreben, etwas über etwas zu herrschen, etwas nach dem eigenen Willen zu tun. Und hier sagt Gott jetzt über die Sünde, sein Verlangen, das Verlangen der Schlange ist auf dich gerichtet. Die Schlange, die will dich genauso beherrschen wie deine Eltern. Die will dich genauso verführen. du aber herrsche über sie.
Und jetzt möchte ich noch einmal, dass ihr euch die ganze Situation von Mose in der Wüste mit seinem Volk vorstellt, denen er diese Geschichte erzählt, für die er sie aufschreibt. Sie lagern dort vor der Stiftshütte. Jeder kommt immer wieder vor den Eingang des Zeltes. Sie sind die Auserwählten, stimmt's? Sie sind die großartig Geretteten, stimmt's? Sie haben doch den großen Gott auf ihrer Seite, stimmt's? Kann da noch viel passieren? Was Mose mit dieser Geschichte bei den Israeliten hervorruft, ist: Wie kommst du zu Gott, wenn du mit deinem Opfer kommst? Wie ist deine Motivation? Ist es einfach nur formaler Glaube? Ich muss ja ein Opfer bringen, also bringe ich etwas? Bist du vielleicht auch selbstgerecht geworden als Israelit? Wir sind ja die Erwählten und sie hatten noch eine Menge Beweismaterial im Nachhinein, oder? Haben sie nicht sogar gesagt, wir werden gegen die Philister siegen, wenn wir die Bundeslade mitnehmen? Dann kann auch gar nicht mehr passieren, dass wir verloren gehen, also dass wir den Krieg verlieren. Mose sagt hier: Du Pharisäer, und das Blut Abels, das schreit, das wirft Jesus den Pharisäern tatsächlich vor. Aber dazu kommen wir beim nächsten Mal. Mose sagt hier: Du Israelit, der du von dir denkst, ich bin der Erwählte. Wenn du nicht recht vor deinen Gott trittst, mit einer rechten Herzenshaltung, mit einer demütigen, wo aus Glauben Gerechtigkeit kommt. Die Schlange, der Satan, er liegt vor dem Eingang. Hier vor dem Eingang, wo du dein Opfer hinbringst, wo du glaubst, jetzt ist alles wieder gut. Hier liegt die Schlange und nach dir ist sein Verlangen. Er wird dich beherrschen wollen. Und wenn du nicht über ihn herrschen wirst, dann ist schlecht. Und will jemand von euch sagen, ich bekäme die Herrschaft über die Schlange schon hin? Der hat verloren. Und wenn wir nochmal zurückgehen, was der Vers wirklich sagt, von dem, was Gott sagt, ist: Wenn du recht handelst, dann bekommst du Würde. Aber wenn du nicht recht handelst, also wenn du nicht in rechter Weise Gott begegnest, ihm Opfer bringst, also dich selbst ihm bringst in rechter Weise, wenn es nicht Glaube ist, der deine Gerechtigkeit bringt, sondern wenn es Selbstgerechtigkeit ist, dann bist du im Kampf, in dem Herrschaftskampf, in dem beide Söhne waren. Der eine bekam Würde von Gott, sein Opfer wurde angenommen. Der andere, die Geschichte wird es zeigen, dass er den Kampf mit der Schlange verliert, ziemlich übel verliert. Und hier scheidet sich etwas, von dem Gott schon gesagt hat: Der Same der Schlange und der Same der Frau, die Nachkommen, sie werden kämpfen. Da wird Feindschaft sein. Wessen Same, wessen Nachkomme war Kain jetzt wirklich geistlich gesehen? Dort vor dem Eingang lagerte die Schlange. Und er war der Nachkomme der Schlange geworden. Was sagt Jesus über die Pharisäer? Die Führung des Volkes, die frommen Schlangen, ihr Schlangen- und Otternbrut. Das ist der Kontext, wo Jesus Abel hineinbringt, mitunter. Und hier scheidet sich die Nachkommenschaft der Schlange, die in Feindschaft lebt, mit der Nachkommenschaft Gottes, mit den Kindern Gottes. Und die ganz große Frage, die dieser Vers hier aufwirft, wenn Gott sagt: Wenn du recht handelst, wenn du recht Gott begegnest, mit Glauben, nicht mit guten Werken, mit Selbstgerechtigkeit, mit Glauben, mit Hoffnung auf Gott, dann hast du die Würde von ihm, dann kannst du dein Haupt erheben. Aber wenn nicht, dann gehörst du nicht zu den Kindern Gottes, sondern zu den Kindern der Schlange, zu denen, von denen Jesus sagt: Der Teufel ist euer Vater.
Und das ist dramatisch. Diese Geschichte ist so kurz geschrieben, aber wenn ich mir das Ganze vor Augen führe, denke ich mir manchmal, das muss doch ein dramatisches Hin und Her sein. Wo gehört der Kain hin? Er sah als der Auserwählte aus, immer wieder den Bezug zum Herrn und dann auf einmal so abgeschlittert. Während der Abel unscheinbar im Hintergrund weiß, aus mir heraus habe ich nichts. Erlaubt mir diese Frage euch mitzugeben. Gehörst du zu den Kindern Gottes oder zu den Kindern des Teufels? Gehörst du zu denen Nachkommen, die zu Jesus gehören, dem Nachkommen der Frau, oder gehörst du zu den Nachkommen, die dem Teufel angehören, die gegen die Gläubigen kämpfen? Amen.